Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo zusammen.
Ja, wir sind räumlich getrennt, aber nah beieinander in der Redaktion in Mönchengladbach. Aufgrund ein paar technischer Probleme haben wir uns jetzt hier separiert quasi. Aber das soll uns nicht daran hindern, zu sprechen über Borussia Mönchengladbachs ersten Sieg seit längerer Zeit, nach zuvor 2 Niederlagen in Folge, 2:0 gegen den VfL Bochum, und erstmal muss man sagen, das wesentliche, wichtige und ganz praktische: Borussia kann nicht mehr absteigen. Ist das ein Grund zum Feiern?
Es ist zumindest ein Fakt, und es ist ja immer schön, wenn in dieser Saison mal Fakten geschaffen werden, wo man sagen kann, die sind unumstößlich. Also Borussia Mönchengladbach wird auch in der neuen Saison Bundesligist sein mit diesem 2:0 gegen den VfL Bochum. Ich meine mich zu erinnern, dass ich dieses Ergebnis auch getippt habe, und ich muss vor allem sagen, das, was ich in der ersten Halbzeit gesehen habe, hat mir wirklich gut gefallen. Das war eine Borussia, von der man sagen kann, ja, da kann man sich eine Menge für die Zukunft abschauen.
Ja, beide Halbzeiten 1:0 gewonnen, die zweite sehr spät in der Nachspielzeit. Das war eigentlich so ein bisschen das Manko, dass man etwas zu lange zittern musste, denn die Chancen, die waren da, auch in der ersten Halbzeit. Nicht nur das Tor von Jonas Hofmann, Lattentreffer Nathan Gumu, ein Schlenzer von Florian Neuhaus, den Manuel Riemann da rausholte, und auch noch ein paar nicht so gut ausgespielte Sachen. Carsten, man kann ja sagen, Borussia hat ihr Spiel doch sehr pragmatisch und dann in der Folge eben geradlinig umgestellt. Also es war jetzt nicht so, dass man gegen hoch anlaufende und zustellende Bochumer probiert hat, sich das schön rauszukombinieren, sondern auch gerne mal den langen Ball gewählt hat, so oft wie eigentlich fast nie zuvor in dieser Saison, vor allen Dingen zu Hause. Und ja, dementsprechend schwach die Passquote, trotzdem aber Präsenz im Strafraum, oft angekommen im Strafraum, unterm Strich 25 Torschüsse, 2,0 Expected Goals. Das ist ein Pragmatismus, glaube ich, der so ein bisschen Leitbild werden könnte.
Ja, ich würde es noch gar nicht mal Pragmatismus nennen, sondern es war ja schon auch Spielkultur dabei. Es wurde ganz einfach schnell gespielt, und das ist ja oft das Problem der Borussen. Also Ballbesitzfußball muss ja nicht zwangsläufig langsam sein. Ballbesitzfußball muss vor allem auch kein Standfußball sein, und das war eben der Unterschied. Man hat auch aus einem etwas mehr vorhandenen Ballbesitz heraus einfach die Angriffe schnell nach vorne gespielt, sinnbildlich dafür auch das 1:0. Julian Weigel bekam einen Freistoß zugesprochen und hat nicht lange rumlamentiert, sondern gleich den Ball hingelegt und dann vertikal nach vorne gespielt, und dann ging es auch zack, zack, zack über 3 Stationen, und dann lag der Ball im Tor, im Grunde über den Flügel raus, dann bis hin zu Rami Benzebaini, die Flanke, und Jonas Hofmann direkt den Ball ins Tor getreten. Und da würde ich sagen, das ist ja tatsächlich eine gute Mischung, und ich glaube, du hast es in Frankfurt ähnlich beschrieben bei dem Tor dort, eine gute Mischung aus Ballbesitz und Umschaltfußball.
Ja, das ist eigentlich ganz gut, wenn der Gegner meint, er sei ausgekontert worden, aber es war gar kein Konter. Dann ist das anscheinend sehr schnell und entschlossen gespielt. In dem Fall war es dann wirklich eine Spielfortsetzung nach einem Freistoß. In Frankfurt wurde dann wirklich hinten ein bisschen mehr rumgespielt, aber ohne eben attackiert zu werden von den Frankfurtern. Ja, so stand es eben 1:0, und jetzt ist ja, wenn Gladbach führt, immer die Frage, wann zittern sie, wie lange zittern sie und was passiert dann? Ich würde sagen, ja, wie immer so ein bisschen, das ist aber auch logisch, wenn der Gegner wechselt und dann erstmal was anderes probiert. Nach der Pause gab auch einen Lattentreffer von Philipp Hofmann, der also dann nicht der zweite Hofmann war, der sich in die Torschützenliste eingetragen hat. Aber selbst so jetzt in der unmittelbaren Schlussphase war es jetzt nicht so, dass man dieses Gefühl hat, was man ja bei Borussia häufiger hat, so, ach, jetzt ist er drin. Ja, jetzt aber. Also es gab Möglichkeiten, aber unterm Strich, auch wenn das 2:0 erst in der Nachspielzeit fiel, auch relativ souverän nach Hause gebracht.
Im Grunde schon, wobei natürlich dieses Manko, du hast es angesprochen, einfach die wirklich großen Torchancen, die sich zwischendurch ergeben haben, ungenutzt zu lassen und dann frühzeitig dieses 2:0 eben herzustellen und dann beruhigter aus dem Spiel rauszugehen. So dauert es dann ja bis in die Nachspielzeit, bis zum Kopfball von Lars Stindl, bis zum 2:0 eben, bis das Spiel dann entschieden war. Und die Sache ist ja, darauf hat Daniel Farke dann ja auch im Nachhinein hingewiesen, dass natürlich, und auch Roland Wirkus, der Manager, dass dann wirklich immer der VfL Bochum natürlich mit seinen langen Bällen, mit den sehr präsenten Leuten im Strafraum da irgendwie doch nochmal einen aufs Tor bekommt, der dann vielleicht irgendwie reinfällt. Also es ist immer ein Wabonspiel, so eine 1:0-Führung. Aber man muss sagen, dass die Gladbacher auch mit der neu formierten Abwehr, Marvin Friedrich kam ja rein für den rot gesperrten Koitakura, wirklich gut gestanden hat und sich diese Null hart erarbeitet hat.
Ja, und zu Hause zumindest sind Führungen ja fast eine Sieggarantie, außer beim großen Chancenwucherspiel gegen Bremen hat man das dann auch über die Zeit gebracht. Dementsprechend, ja, in der Heimtabelle auf Europa-League-Kurs, ne, über auswärts werden wir vielleicht am weiteren Verlauf der Folge nochmal reden, denn da stehen ja jetzt gleich zwei Aufgaben an. Und das ist im Prinzip ja das Pendant zur offensiven Geradlinigkeit, hinten da stabil zu stehen. Der Trend ja auch positiv mit jetzt 4 Gegentoren in den vergangenen 6 Spielen. Das unterbietet nur Bayer Leverkusen. Wer hätte es gedacht? Plötzlich hat Borussia die 9. Abwehr. Nun wollen wir jetzt aber ja natürlich nicht irgendwie euphorisch werden, weil Borussia mal wieder ein Spiel gewonnen hat, die Klasse gehalten hat, Platz 10 gefestigt hat. Denn die Stimmung insgesamt war ja, also sie war dann natürlich sehr positiv und freudig, weil es den Sieg gab. Aber es begann auch wieder, ja, zum, glaube ich, jetzt 3. Mal in Folge mit Pfiffen. Es gewann schon mal mehr, weil Markus Thuram da spielte. Gegen den gab es keine Pfiffe, weil er nicht spielte. Aber sehr viele gegen Rami Benzibaini und auch erneut gegen Daniel Farke, der, das ist ja eine Nachricht dieser Woche, von Roland Wirkus das Vertrauen ausgesprochen bekommen hat. Der Manager hat gesagt, er hat diese Chance verdient, auch mit Verweis auf den Aufbau, den er in Norwich schon mal geleistet hat, wo es dann erst den Durchbruch im 2. Jahr gab. Ja, das denke ich auch etwas sehr Wesentliches, was man festhalten muss nach dieser Woche.
Ja, insgesamt war es ja mal eine Woche, wir haben das ja auch ein bisschen zusammengefasst in einer größeren Geschichte, eine Woche mit guten Nachrichten, mit einigen guten Nachrichten, Vertragsverlängerung Julian Weigel, beziehungsweise nein, der richtige Kauf von Julian Weigel für knapp um die 7 Millionen Euro von Benfica Lissabon, dann ist Lukas Ulrich vorgestellt worden als erster Neuzugang für die neue Saison, ein junges Talent von Hertha BSC Berlin für die linke defensive Seite mit offensive Ausrichtung. Also da ist schon ein bisschen was passiert und das hat sich dann eben gegen Bochum fortgesetzt. Daniel Farke hatte ja, ich war am Dienstag beim Auftakttraining der Woche, da hat er gesagt, wir haben ein lange Videostudium gemacht, um einfach das Offensivspiel ein bisschen anzukurbeln, zu verbessern. Fand, das hat man dann im Spiel gegen Bochum direkt gesehen, weil eben mehr passiert ist als in den Spielen vorher, wo man ja deutlich unter 0,1 Expected Goal, unter einem Expected Goal hatte. Das heißt also 0,4, 0,6. Das war dann doch recht dünn in den vergangenen Spielen und jetzt wieder da deutlich weiter nach vorne gekommen, gute Chancen erarbeitet und eben auch diese 2 Tore geschossen, 2:0 gespielt. Eigentlich ein perfektes Spiel.
Oh, das ist jetzt schon ein großes Wort, perfekt.
Ja, also in der Situation, also ne, 2:0 zu gewinnen, unangenehmer Gegner. Du hast es ja schon gesagt, also es gibt jetzt hier keinen Grund für Euphorie. Borussia Mönchengladbach hatte ein Heimspiel gewonnen, das man eigentlich auch gewinnen muss gegen den VfL Bochum, gegen einen Abstiegskandidaten, gegen den jetzt Tabellen 17. Also von daher, das war jetzt auch keine Glanzgeschichte, aber eben ein wichtiger Sieg, weil er eben Klarheit geschaffen hat und weil er eben so rausgespielt wurde, dass es keine großen Probleme gab. Und man muss ja leider sagen, dass das in dieser Saison fast schon als perfekt bezeichnet werden muss. Die Ansprüche sind runtergegangen. Gladbach hat sich stabilisiert im Mittelmaß für den Moment und hat vielleicht ein paar Ansätze gezeigt, die dazu führen könnten, dass es in der nächsten Saison dann, wenn es alles weiter so umgesetzt wird und ausgebaut wird, besser wird.
Genau, das soll ja von uns kein schön redender Ansatz sein, sondern ein konstruktiver, nämlich schauen, was war positiv, was davon kann sich nachhaltig verfestigen, was hat Zukunftsträchtigkeit. So, das ist ja genauso unsere Aufgabe, wie dann genau hinzusehen und den sogenannten Finger in die Wunde zu legen, wenn es nicht so läuft. Ich finde, du hast die guten Nachrichten auf dem Transfermarkt auch angesprochen, die auf dem Rasen haben wir besprochen. Daniel Farke hat ja auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Das kann man, denke ich, schon sagen. Also ihm sind ja häufig seine Monologe auch vorgeworfen worden, die etwas ausarten, die dann etwas widersprüchlich waren. Jetzt hat er eine sehr präzise Woche, eine auch mit wirklich legitimen Punkten. Hat er auch bei manchen Dingen gesagt, es ist ein freies Land, es darf auch unterschiedliche Meinungen geben. Das gehört sicherlich dazu. Dass er sagt, ja, diese Pfiffe, die machen nichts mit mir und das muss ich aushalten, ist ja auch ein Ansatz, den man wählen kann. Und jetzt, also er wird schon vorher gewusst haben, aber jetzt ist ja auch mit den Aussagen von Roland Wirkus öffentlich klar, dass er diese Chance bekommt, den Umbruch mitzugestalten als Trainer. Wir waren ja davon ausgegangen, wir haben aber auch gesagt, man muss jetzt schon in diesen letzten Spielen noch Ansätze zeigen, dass das zumindest mit einem halbwegs guten Gefühl geschehen kann. Dazu gehören auch noch die nächsten drei Spiele, über die wir gleich sprechen werden, aber das war jetzt das erste von diesen letzten vier Kapiteln, das ist gelungen und ja, dann gibt's auch erstmal für diesen Teil dann nicht viel zu meckern.
Ja, und ich denke einfach, die Trainerpersonalie, die ist ja schon ein sehr neuralgisches Thema. Das merkt man auch, wenn man mit den Gladbach-Fans redet in diesen Tagen oder wenn man ein bisschen durchscrollt, was so in den sozialen Netzwerken los ist. Ganz sicher, Roland Wirkus hat's ja gesagt, die Chance hat Daniel Farke verdient. Ich hatte auch ein bisschen mehr erwartet von ihm in dieser ersten Saison, muss ich zugeben. Ein bisschen klareres Spiel seiner Mannschaft, klarere Fingerabdrücke des Trainers in der Mannschaft. Es ist doch alles so ein bisschen verwaschen noch, verschwommen. Keine klare Linie, zu viel hin und her. Und da hoffe ich, dass es dann in der neuen Saison dann vielleicht auch mit einem Kader, der angeglichen ist an die Ansprüche von Daniel Farke. Er hat ja jetzt doch sehr oft und sehr deutlich gesagt, dass dieser Kader nicht dem so richtig entspricht, was er sich vorstellt. Ob das dann immer der richtige Weg ist als Trainer, den Kader dann entsprechend einzusortieren, ist dann die andere Frage. Aber ich denke, er hat für sein erstes Jahr in der Bundesliga auch schon einiges an Lehrgeld bezahlt und natürlich machen die Pfiffe was mit einem. Also das zeigt ja dann auch erstmal, dass man nicht alles so hinbekommen hat, wie man sich das vorgestellt hat in Gladbach. Gestartet ist ja Daniel Farke mit viel Rückenwind, mit viel guter Stimmung. Und wenn es dann zum Ende der Saison Pfiffe gibt, ist das schon ein bisschen bitter. Und vielleicht nimmt er das auch als Ansporn. Wie gesagt, also ein Trainerwechsel, Yannick, ich weiß nicht, wie du es siehst, nach den Jahren zuvor, wo man dann zwei Saisons Marco Rose, eine Saison Adi Hütter doch ein bisschen wieder hin und her gekullert ist als Gladbach, wäre das jetzt sowieso eine schwierige Situation. Aber natürlich, die letzten drei Spiele werden sicherlich dann auch nochmal alles wirklich auf die Waagschale legen.
Ja, wir sagen, man muss auf dem Platz ein bisschen flexibel sein, dann ist es vielleicht auch in der Personalgestaltung auf Führungsebene so. Man hat jetzt die Trainerkarte gespielt und die Mannschaft nicht groß verändert, zumindest nicht so groß, wie es nötig gewesen wäre. Ging vielleicht auch nicht. Das kann man dann vielleicht nochmal später besprechen. Deswegen wird es jetzt den großen Umbruch geben. Ich nehme an, selbst wenn der Transfersommer so ausfällt, dass wir sagen, ja, das sieht gut aus, wird Daniel Farke defensiv bleiben und jetzt nicht hier die großen Ziele ausrufen. Das ist ja auch definiert, beispielsweise von Stefan Schippers und auch von Roland Wirkus. Soll zurückgehen in die Einstelligkeit, die ist jetzt gerade einen Platz und vier Punkte entfernt. Und man muss ja auch anmerken, ne, Thema, worum geht es jetzt noch am Ende? Dieser 10. Platz ist wirklich sehr wichtig, denn es gilt, maximal einen hinter Eintracht Frankfurt zu landen. Das minimiert die Fernsehgeldeinbußen. Und man darf jetzt auch nicht abrutschen auf Platz 12. Und Mainz wird vielleicht 6. Dann könnte man nochmal ein paar Millionen verlieren. Also es geht mindestens darum, diesen 10. Platz zu halten. Und der Freitag, der Sieg der Kölner in Leverkusen, hat ja auch gezeigt, dass es so ein kleines Ziel gibt, das, glaube ich, auch sehr erstrebenswert ist, dann immer aus emotionalen Gründen, nämlich vor dem FC zu landen.
Ja, man, da hat Daniel Farke ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass gerade diese emotionalen Geschichten wichtig sind, gerade in einem Traditionsverein wie Borussia Mönchengladbach. Und ja, eine Saison zu beenden hinter dem ersten FC Köln, würde wahrscheinlich nicht dazu beitragen, dass die Geschichte hier noch ruhiger wird. Also von daher, Aufgaben gibt's genug für die Mannschaft. gerade auch mit dem Restprogramm, da gilt es doch einiges von der neu gewonnenen Stabilität unter Beweis zu stellen. Was ich glaube oder was ich sagen kann, ist, dass diese Geschichte mit Julian Weigel, dass er jetzt gekauft worden ist, erstmal überraschend schnell zu einem überraschend günstigen Preis, es stand ja 15 Millionen Euro in Rede als fixe Ablösesumme, um die sieben sind es dann am Ende geworden, also das ist schon ein guter Deal für Gladbach und wenn man dann Julian Weigel auch hat sprechen gehört nach dem Bochum-Spiel, hat er ganz klar gesagt, er hat sich hier für 5 Jahre einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, weil er hier in Gladbach wirklich einen Club sieht, der Perspektiven hat, der Ambitionen hat. Und ich glaube, ansonsten hätte er auch diesen extrem langen Vertrag nicht unterschrieben. Denn ich glaube, Julian Weigel ist schon auch ein Spieler mit Ambitionen, der weiß, was er in Gladbach bekommt, ja, aber der auch was erreichen will.
Wir können ja ganz präzise sein. 7.179.487,10 €. Laut Mitteilung des börsennotierten Clubs Benfica Lissabon, klar, da gibt es dann Beraterhonorare, es gibt Solidaritätszahlungen, das fällt dann auf Borussias Konto ein bisschen anders aus, aber ja, sehr präzise angegeben, diese Summe. Und ich habe ja noch scherzhaft zu Roland Wirkus auf der PK gesagt, ja, ob denn nicht erst was passieren kann, wenn Geld reinkommt, weil er Weigel ja dann kaum auf 3 Millionen runterhandeln wird. Jetzt ist es tatsächlich näher an der 3 Millionen als an der 15. Das ist schon wirklich ein Statement und da haben wir wirklich zu diesem Zeitpunkt nicht mit gerechnet und ja, dementsprechend Borussia ist ja so sehr serienfrei in dieser Saison, keine 2 Siege in Folge, aber ja, diese Woche gab es dann zumindest mal einen Flow der guten Nachrichten. Und Stichwort Flow, also nicht Flo Neuhaus, sondern einer seiner Kollegen. Ich würde sagen, wir kommen mal zum besten Borussen gegen Bochum.
Der Spieler des Spiels.
Der war in unserer Einzelkritik Jonas Hofmann. Eine 2+ hat es gegeben für den Torschützen zum 1:0, der an 15 von 25 Torschüssen beteiligt war. Das ist sein persönlicher Karrierehöchstwert und unterstreicht einfach auch nochmal, der ist nicht nur Torschütze, der ist nicht nur Vorbereiter, der ist jetzt auch vor allen Dingen, wenn Lars Schindl nicht in der Startelf steht, Kapitän. Vielleicht bleibt das auch und damit einfach eine sehr, sehr wichtige Figur bei Borussia. Und natürlich auch ein verdienter Spieler des Spiels.
Definitiv. Und Jonas Hofmann ist ja einer, der immer so ein bisschen, wie man so schön sagt, unter dem Radar ist. Er ist gar nicht so spektakulär oft, aber du hast schon gesagt, er ist an unheimlich vielen guten und wichtigen Situationen beteiligt. Der ein oder andere würde ihn gerne noch ein bisschen, sagen wir mal, krasser verteidigen sehen, also dass er mehr nach hinten arbeitet, ein bisschen fleißiger und ein bisschen lauffreudiger da ist, aber ich glaube, dass er für die Mannschaft extrem wichtig ist. Er hat sich tatsächlich gemausert bis hin zum, ja, sagen wir mal, Interimskapitän. Er hat ja dann, als Lars Stindl reinkam, die Binde dann auch gleich pflichtschuldig wieder abgegeben an den tatsächlichen Kapitän. Aber ich glaube, dass es tatsächlich ein enges Rennen werden wird zwischen Jonas Hofmann und Julian Weigel. Persönlich würde ich fast ein bisschen zu Weigel tendieren, weil er von außen kommt, einen neuen Spirit vielleicht mal reinbringt. Aber Jonas Hofmann hat sich hier in der Mannschaft sein Standing und im Club sein Standing verdient, hat ja auch seinen Vertrag langfristig verlängert vor der Saison schon, schießt jetzt zum 2. Mal in Folge 2-stellig Tore. Also da ist schon ein absoluter Topspieler, Führungsspieler für Borussia Mönchengladbach herangewachsen. Und ich glaube auch, dass gerade solche Spiele wie gegen Bochum eine wichtige Botschaft in Richtung Hansi Flick und Europameisterschaft sind.
Ja, Jonas Hofmann war natürlich enttäuscht im März, dass er nicht nominiert wurde, aber er hat sich einfach auch als einer der Etablierten gesehen, die jetzt mal eine Pause bekommen haben. Und unabhängig davon, was jetzt sein Status bei Hansi Flick ist, mit den Leistungen gehört er eigentlich einfach in die Nationalmannschaft, egal ob er jetzt schon 31 Jahre wird und sich auf dem Zenit befindet. Jetzt geht es darum, den längstmöglich zu halten. Julian Weigel ist auch noch 3 Jahre jünger als Hofmann, aber eigentlich fast egal, wer es jetzt am Ende wird. Diese Führungsebene, die nimmt wirklich Konturen an. Das ist etwas, worauf man im wahrsten Sinne aufbauen kann. Jonas Omlin im Tor, ich würde auch Ko Itakura, auch wenn dann jetzt vielleicht eine Sprachbarriere noch ein bisschen da ist, mitnehmen. Und ja, wer weiß, wer dann wirklich der Mittelstürmer wird. Da ist ja auch anzunehmen, dass es eine Position ist, wo man dann doch mal gut Geld in die Hand nimmt. Und ja, dann ist es eine fast komplett neue Achse bei Borussia. Und ja, der Rest wird sich ergeben. Julian Weigel hat von uns eine 3 bekommen, war nicht Spieler des Spiels, aber ich habe in meiner Einzelkritik geschrieben, ist er ein bisschen wie der Schiedsrichter. Wenn er nicht so doll auffällt, dann ist es eigentlich gut.
Ja, das ist die Qualität und wir haben es ja auch noch des Öfteren schon rausgearbeitet, dass gerade die Zeit, in der er gefehlt hat, als er verletzt war mit seiner Syndesmosebandverletzung, da war schon klar oder wurde schon klar deutlich, welche Rolle er schon spielt im Gladbacher Spiel, weil er ganz einfach als Ruhepol da in der Zentrale unterwegs ist, weil er einfach passsicher ist, weil er ballsicher ist, weil er auch dirigieren kann. Er ist vielleicht nicht der Mann für den letzten Pass, aber einer für den einleitenden Pass. Das, wie gesagt, ich habe es beim Tor schon beschrieben, weil er dann einfach Ideen auf den Weg bringt, die die anderen Kreativen dann vorne umsetzen können und er macht einfach keine Fehler. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil von Julian Weigl, dass er ein extrem verlässlicher Spieler ist und zudem auch noch ein guter Fußballer. Also ich glaube auch nicht, dass er aufgrund seiner Qualität in Lissabon keine Chance hatte, sondern einfach, weil dort der Trainer Roger Schmidt eine ganz andere Art von Fußball spielt. Da kommt einfach Julian Weigl aus dem, ja, sagen wir es mal, Team Ballbesitz und passt dann eben optimal zu Trainern wie Daniel Farke. Und von daher passt es eben auch mit Weigl und Gladbach. Und ich glaube, dass er sich da schon sehr intensiv auch mit Roland Wirkus und auch mit Daniel Farke ausgetauscht hat, was die Zukunft angeht, was seine Rolle in Gladbach angeht, aber auch was die Ambitionen von Gladbach angeht. Und deswegen sagt mir der Transfer, dass es eben in Gladbach in den nächsten Jahren nicht nur darum gehen wird, hier das Mittelmaß zu verwalten, sondern dass man die von dir eben schon angesprochenen Zielsetzungen, die Stefan Schippers und auch Roland Wirkus geäußert haben, da auch wirklich angeht, mit der Perspektive vielleicht dann mittelfristig auch wieder internationale Spiele hier haben zu können. Und das ist ja das, weswegen an Julian Weigl herkommt. Er kommt von Benfica Lissabon, einem der größten Clubs der Welt und einem großen Club, der auch Champions League gespielt hat. Er hat vorher lange in Dortmund gespielt, über 170 Spiele für Dortmund gemacht, auch immer wieder in der Champions League unterwegs. Also von daher, ja, da wird jemand kommen, der will mit Gladbach was, der hat mit Gladbach richtig was vor.
Und der Mann hat wirklich eine Wahnsinnsstatistik. Ihm ist einmal in dieser Saison erst der Ball abgenommen worden. Also da sind jetzt nicht Fehlpässe mit gemeint und nicht, wenn er mal dribbelt und das Dribbling nicht gewinnt, sondern so den Ball vom Fuß genommen. Ein einziges Mal gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund im Hinspiel. Und auch zweimal hat er nur so unsauber angenommen, dass der Ball dann weg war. Also diese drei Ballverluste dieser Art mit Abstand, die wenigsten eines Mittelfeldspielers in Europa, 10 hat der nächstbeste, Und die anderen Ballverluste waren gegen Bochum im Hinspiel. Das heißt, seit November und in diesem Jahr ist da gar nichts verloren gegangen bei Julian Weigl. Und vielleicht ist das die Überleitung. Er sollte es auch, also vielleicht ein, zweimal wäre okay, aber nicht allzu oft wiederholen im nächsten Spiel. Denn das ist eben jenes gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund. Und Carsten, erinnerst du dich noch an den letzten Sieg in Dortmund?
Ja, tatsächlich. Ich habe nämlich gerade noch, als ich was über Julian Weigl geschrieben habe, nachgeguckt. Es war im März, also in den Iden des März des Jahres 2014. Damals war Julian Weigl 18 Jahre alt und hatte kurz vorher in der zweiten Liga bei 1860 München sein Debüt gefeiert. Also ist schon einige Zeit her und wer hat die Tore geschossen? Wissen wir das noch? Oder sollen wir dann Quiz rausmachen? Fast schon für die Älteren unter uns.
Kruse auf jeden Fall. Hat andere Raphael gemacht oder
Kruse? Ja, Raphael. Beide? Ich meine, es wäre Raphael.
Ich glaube, es waren wie so oft beide. Harvard Nordfeld sah noch gelb-rot. Dann hat man das Ganze zu Ende verteidigt im eigenen Strafraum und tatsächlich gewonnen. Weißt du noch, wann der vorletzte Sieg beim BVB war?
Der vorletzte Sieg, Yannick, liegt noch weiter zurück. 1998. Damals Jürgen Pettersson und Karl-Heinz Flipsen die Tore geschossen. Nicht so verwechseln mit dem anderen Sieg in Dortmund, als Pettersson und Darlin die Tore geschossen haben. Aber dieser Sieg von 98, der war eminent wichtig, denn er war ein ganz wesentlicher Teil der damaligen knappen Rettung, die Gladbacher so gerade noch hinbekommen haben. Und jetzt dann eben dieser Sieg 2014.
Und im Prinzip beide Male, also hier 31., 40., 38., 42. und dann noch den Anschlusstreffer kassiert, also auch ähnliche Abläufe. Man sollte also besser 2-0 führen zur Pause am Sonntag. Samstag, 18.30.
Ja, sowieso. 6-0 gewann Dortmund jetzt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Exakt mit dem Ergebnis, das ja Gladbach vergangene Saison in Dortmund einkassiert hat. Also da weiß man schon, was auf Gladbach zukommt. Sagt auch Julian Weigl nach dem Bochum-Spiel, das wird eine ganz schöne Herausforderung. Da kommt was auf uns zu, da wird was brennen. Andererseits muss man natürlich sagen, dass die Gladbacher gerade in einer Saison, wo auswärts fast überhaupt nichts läuft, ein Sieg bisher in Sinsheim bei 1899 Hoffenheim, wir beide waren zugegen, werden es jetzt, das ist die schlechte Nachricht für Borussia Mönchengladbach, werden nicht in Dortmund im Duo sozusagen aufschlagen. Du fährst mit der geschätzten Kollegin Hanna Gobrecht dorthin und ja, mal sehen, was ihr dann so könnt im Duo. Aber ja, wenn Gladbach gerade in der Saison, in der kaum was geht auswärts, in Dortmund gewinnen würde und damit möglicherweise schon Bayern München mehr oder weniger die Meisterschale zureicht, das wäre dann ja schon mal ein Kracher, oder?
Das wäre so eine typische Geschichte, wie dann eine Niederlage in Mainz oder Berlin eine typische Geschichte ist oder zuletzt beim VfB Stuttgart. Von daher, ja, also ist das ungefähr die Hauptargumentation, was dafür spricht. Aber es ist ja auch ein finanzieller Antrieb für Borussia. Es geht noch um 1 Million Euro, die man kassieren könnte, wenn der FC Bayern Meister wird mit Jan Sommer im Tor. Die Bayern spielen vorher gegen Schalke zu Hause. Der FC Schalke im Aufwind, jetzt nicht mehr auf dem Abstiegsplatz nach dem Last-Minute-Sieg in Mainz. Also das ist ein packendes Saisonfinale in der Bundesliga. Borussia als das Team im Niemandsland schlechthin. Immer noch beteiligt an diesem Meisterkampf durch das Spiel in Dortmund und dann ja beteiligt am Kampf um die Europa League in Leverkusen und vielleicht noch gegen den Abstieg gegen den FC Augsburg am letzten Spieltag. Ja, ist also noch einiges drin, abgesehen von ja, Fernsehgeldern und so weiter.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich tatsächlich die letzten Spiele in Leverkusen und in Dortmund nochmal vor Augen führt, 0-4 bei Bayer und das besagte 0-6 in Dortmund, also 0-10 Gegentore. Ich glaube, auch wenn es eine neue Saison ist und ja, die meisten Spieler sind dann ja dann auch noch da, weil ja nicht viel personell passiert ist, dann sage ich mal, da gibt's ja noch ein bisschen was aufzuarbeiten und so die ein oder andere Rechnung zu begleichen mit den beiden anstehenden Gegnern und sich besser zu verkaufen. Will ich jetzt mal sagen, fällt vielleicht nicht so schwer, aber man muss es dann auch tun. Und wenn ich mir, wie gesagt, die Dortmunder dann so anschaue, gerade in den letzten Heimspielen, da rollt's doch ganz schön. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich die Gladbacher dagegen stellen. Julian Weigel hat gesagt, wichtig ist einfach dieses Zusammenkämpfen, Zusammenarbeiten, Zusammenspielen. Und dass man eben, wenn man das auf den Platz bekommt, dass man dann auch gegen eine Mannschaft wie Dortmund bestehen kann.
Ja, wir werden uns das anschauen, wie groß der Antrieb ist und wollen jetzt erstmal darüber reden, wer diesen Antrieb zeigen soll.
Aufstellungstipp.
Ja, wie immer, ganz schnell, Jonas Omlin im Tor. Weiter geht's.
Tja, Jonas Omlin, vielleicht noch mal ein Wort zu Jonas Omlin. Trotzdem, ich muss sagen, er hat auch jetzt gegen Bochum wieder ein paar Bälle gehalten. Das waren jetzt keine Gigantenparaden, aber er ist einfach da. Er macht das sicher und er hält diese Null dann fest, was ja der Mannschaft einfach, ich glaube, die Mannschaft hat jetzt wirklich ein gutes Gefühl mit ihm im Rücken. Da wird in München ja viel diskutiert. Der Kicker schrieb, dass irgendwie die Bayern-Mannschaft sich unsicher fühlt mit Jan Sommer. Andererseits die Fans, wenn man die Bayern-Fans, die Diskussion, die sind dann eher pro Sommer, also schwierige Situation. Aber Jonas Omlin steht einfach wie eine Eins und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor für, du hast es schon gesagt, für die verbesserte Gegentorbilanz, nur 4 Gegentore zuletzt. Also hat Omlin seinen Anteil dran und deswegen auch kurz und knapp gesagt, ja.
Ach so, ich dachte, da kommt noch was nach raus.
ja, jetzt habe ich dich ausgekontert, Entschuldigung. Ausgekontert, Viererkette.
Viererkette, ja, Kuitakura nur ein Spiel gesperrt. Ich nehme an, auch wenn Marvin Friedrich das gut gemacht hat, wird er zurückkehren. Im Hinspiel gegen Dortmund hat er sein Comeback gefeiert. Jetzt ein, ja, nicht verletzungsbedingtes Comeback, sondern nach seiner zweiten Notbremse der Saison. Links rechne ich auch mit Rami Benzebaini gegen seinen, ja, zukünftigen Verein. Davon ist auszugehen. Hat in meinen Augen sein bestes Spiel im Jahr 2023 gemacht. Wirklich sehr dynamisch, giftig, ausgewogen und eben mit diesen beiden wichtigen Flanken vor den Toren. Und rechts, ja, muss ich sagen, vielleicht ist dann so ein Stefan Leiner am Samstag in Dortmund wieder der Richtige. Hat sich, ja, buchstäblich reingekämpft gegen Bochum. Und ja, wer weiß, wo das noch hingeht. Also vielleicht ist es gar nicht ausgeschlossen, dass er dann der mit Abstand erfahrenste Außenverteidiger Borussias in der nächsten Saison ist.
Gut, ich fände es gut, weil ich glaube, es gerade, weil man auf der linken Seite doch dann sehr junge Verteidiger hat und möglicherweise Joe Skelly dann da der erfahrenste Mann wäre, er kann ja auch hinten links spielen, im Notfall mal rüberrutschen kann. Und wenn man dann einen hat und Stefan Leiner ist ja auch einer, der, glaube ich, in der Kabine schon so ein bisschen wirkt mit seiner Erfahrung, mit seiner Art, würde der Mannschaft gut tun, würde ich begrüßen, wenn er da bleibt, vielleicht ein bisschen mehr Perspektive hat, aber die bekommt er ja gerade aufgezeigt, ganz klar. Er spielt und er wird auch in Dortmund spielen. Es würde mich schon sehr wundern, wenn Joe Skelly, der es für sein Alter ja immer gut macht, also das ist jetzt kein Abwerten von Joe Skelly, sondern im Moment sind einfach die Qualitäten von Leiner sehr, sehr wichtig, um eben zu stabilisieren und mit seiner Erfahrung auch zu spielen. Und ich finde, dass er auch immer mit seiner Art nach vorne etwas zu machen, er spielt ja dann schon mal so diese Risikobälle nach vorne und wenn die dann ankommen, sind die richtig gefährlich. Ja, also finde im Moment, dass Stefan Leiner da auch die richtige Variante auf der Seite ist und die Gegentorzahl spricht dann ja auch, oder die nicht so hohe Gegentorzahl spricht dann ja auch dafür, dass es nicht ganz falsch ist, zumal dann auch in Ko Itakura ein Wechsel stattfindet, weil er wird, glaube ich, auch in die Mannschaft zurückkehren. Das ist das Pech, das eben Marvin Friedrich hat, dass er die klar definierte Nummer 3 der Innenverteidiger ist.
Ja, und davor werden wir etwas weiter vorne gleich zu einer Zwangsänderung kommen, also ganz vorne vielmehr. Auf der Doppel-6 sehe ich aber keine, weil ja, Julian Weigel haben wir gerade ausgiebig gelobt und Manu Kone ist wieder zurück nach seiner Verletzung, hat auch immer wieder probiert in seiner Art das Spiel an sich zu reißen und das sehr eh anzunehmen, dass er jetzt im Saisonendspurt nochmal was zeigen darf und will und im besten Sinne von Gladbach auch zeigt. Deswegen keine Änderung auf der Doppel-6.
Nein, definitiv nicht. Und gerade diese Antritte von Kone und sein auch ein bisschen mal Risiko ins Spiel reinzunehmen, er könnte vielleicht das ein oder andere mehr auch mal es aus der Distanz versuchen. Das ist ja eine Qualität, die er hat. Aber ich finde es gut. Ich finde es einfach richtig gut. Er ist gut in den Zweikämpfen. Defensiv hat jetzt mit Julian Weigel einen an seiner Seite, der ihm da auch ein bisschen Sicherheit nach hinten gibt. Also ich finde Kone, finde ich klasse, auch wie er es macht. Er ist halt einer, der ein bisschen was versucht. Und dieses Risiko, das fehlt ja oft im Gladbacher Spiel. Da wird dann zu sehr rumgedödelt. Und er ist dann jemand, der dann wirklich mal auch ein Risiko reinnimmt und auch wenn der Ball da mal verloren geht, aber wenn es eben klappt, dann ist es eine gute Aktion und deswegen, gerade wir erinnern uns, Hinspiel gegen Dortmund, sein Schuss, der dann auch ins Tor ging, Distanzschuss mal angenommen. Ja, sein einziges Saisontor, also wäre jetzt ja ein guter Zeitpunkt, das nächste zu machen. Nein, also Manu Kone gefällt mir gut, junger Kerl, der Mut zum Risiko hat, tut Gladbach gut und ja, muss in Dortmund auf jeden Fall spielen, ist doch klar.
So, nun ist Alassane Player gesperrt, der in meinen Augen schwächste Borusse beim Sieg gegen Bochum, ohne Torschuss geblieben, sehr blass, ja, wirklich dann, also hat Argumente geliefert, warum Daniel Farke ihn wirklich nicht als zentralen Stürmer zählt, genau auf dieser Position, aber das wird er auf jeden Fall nicht gegen Dortmund spielen. Wir wissen Aufnahmezeitpunkt, Montagnachmittag noch nicht, ob es bei Marcus Thuram reicht. Wäre jetzt erstmal vorsichtig und plane jetzt die Viereroffensive da ohne Thuram und Player und sage rechts Hofmann, in der Mitte Neuhaus, links Ngumu und vorne Lars Stindl.
Ja, würde ich sagen, also viele Optionen gibt's ja dann auch nicht. Wobei ich würde jetzt tatsächlich Lars Stindl wie immer in die Mitte stellen und Neuhaus und Hofmann ein kleines bisschen dahinter, so auf die, sagen wir mal, 8-3-Viertel-Position und ganz nach vorne würde ich den schnellsten Gladbacher stellen, Ngumu, weil vermutlich wird es ja so sein, dass die Gladbacher doch ein bisschen aus der Tiefe herauskommen und da wäre natürlich ein schneller Spieler, also bei allem Respekt vor Lars Stindl, der kann richtig viel, aber er ist nicht der schnellste Spieler in der Mannschaft. Dann mit Ngumu einfach diese Kontersituation rausspielen und ja, das würde ich wahrscheinlich so machen, ihn in das Zentrum zu stellen, Stindl dahinter als hängende Spitze Zehner und dann eben noch ein bisschen dahinter, dann auch mit Aufgaben in die Defensive betraut, haben die beiden ja als Doppel-8 bei Dieter Hecking auch schon viel gemacht, eben Neuhaus und Hofmann. Das wäre so ein bisschen meine Variante, ein ganz leicht modifiziertes 4-2-3-1 mit einer schnellen Spitze, einem intelligenten Passspieler und zwei, sagen wir mal, laufstarken und tiefe suchenden Achtern dahinter oder daneben, wie man es dann sehen will. Also das wäre jetzt meine Variante.
Genau, am Ende geht es ja dann auch immer darum, die richtigen Räume zu finden. Im Hinspiel hat Dortmund dann mit Schlotterbeck und Hummels immer sehr viel Raum angeboten, nämlich fast die ganze eigene Hälfte. Da durfte dann Thüram aufs eigene Tor zulaufen. Es ist dann doch nochmal ein Highlight zum Saisonende. Borussias letztes 18:30-Spiel am Samstag, also ne, direkt nach der Rettung, wird es eigentlich auf gewisse Art nochmal richtig spannend, auch wenn es dann nicht mehr entscheidend ist für die andere Borussia in der Tabelle. Es wird auf jeden Fall nicht so kommen wie 2012. Da war man ja sogar zu Gast, als der BVB die zweite Meisterschaft in Folge feierte. Ja.
Jo, ich stand dann danach auf dem Platz. Bin ich tatsächlich mal runtergegangen. Ich erinnere mich noch, da waren
Platz.
Dann.
Ah, okay, Platzsturm in Dortmund.
Ein ganz kleines Platzstürmchen gemacht. Und da war natürlich der Teufel los. Und dazu wird es ja jetzt dann dieses Mal noch nicht kommen, denn es gibt ja noch den FC Bayern, der sein Spiel gegen Schalke hat. Und die Meisterschaft wird sich dann definitiv, egal wie es ausgeht, noch nicht faktisch entscheiden, weil der Punktevorsprung der Bayern wäre dann maximal 4, wenn Gladbach in Dortmund gewinne. Also von daher, aber es wäre natürlich ein Statement und die Bayern würden wahrscheinlich nicht heulen, wenn Gladbach in Dortmund was holt. Zum ersten Mal seit 2014. Das ist echt Wahnsinn, diese Serie gegen Dortmund. Es gibt ja bei den Kollegen vom Portal Transfermarkt sind ja die Ergebnisse immer in Rot und Grün und Blau geschrieben. Unentschieden ist Blau, Grün ist der Sieg und Rot die Niederlage. Und da ist schon eine verdammt lange rote Liste gegen Dortmund, oder?
Ja, genau. Niederlagen in Dortmund kommen auf die rote Liste. Sollen jetzt dann vom Aussterben.
Sind eine rote sein. Liste und kommen auf selbige.
Ja, wir haben übrigens Post bekommen. Wir hatten ja vergangene Woche aufgerufen, uns zu sagen, warum eigentlich unser Eindruck, wir haben es jetzt nicht wie Infratest DIMAP hier oder Forsa nachgefragt, repräsentativ, Gladbach-Fans eher den Bayern die Daumen drücken. Und uns hat Matthias Vollmer geschrieben. Er schreibt, ich persönlich würde auch aufgrund des Wechsels von Jan Sommer mir wünschen, dass die Bayern erneut Meister werden, aber auch ohne die Personalie Sommer drücke ich den Bayern die Daumen. Mir ist bewusst, dass viele der Meinung sind, es wäre doch mal Zeit, dass ein anderer Verein den Titel holen soll und der Titelkampf dadurch spannender wäre. Für mich ist die Meisterschaft in der Bundesliga überhaupt nicht mehr spannend, da realistisch betrachtet eh nur Bayern, Dortmund oder das Marketingkonstrukt aus Leipzig den Titel unter sich ausmachen. Spannend wäre es, wenn Freiburg, Union oder eine andere Mannschaft ernsthaft um den Titel mitspielen könnten und Meister werden würde. Aktuell wird ja dem Wunder der Meisterschaft des ersten FC Kaiserslautern von vor 25 Jahren gedacht. Das wird es wohl nicht mehr geben. Ja, ich denke, da können wir zustimmen, dass wohl kein Aufsteiger mehr Meister wird. Also wahrscheinlich wäre Leipzig 2017 der Letzte gewesen, der das hätte schaffen können. Ja, aber darüber hinaus, wir haben es, glaube ich, auch schon mal in anderen Folgen und Jahren besprochen hier. Was ist so der Hauptgrund dafür, dass doch viele in Deutschland jetzt dann dem BVB die Daumen drücken wollen, dass diese Bayern-Serie mal endet, aber man in Gladbach sagt, entweder ist es uns egal oder lasst doch einfach die Bayern wieder Meister werden.
Na, ich glaube, dass sich ja der BVB inzwischen so zu einem der Hauptrivalen der Gladbacher entwickelt hat. Natürlich mit dem ersten FC Köln. Es gibt zwischen den beiden Clubs, zwischen Köln und Dortmund, ja auch sogar eine Fanfreundschaft, was jetzt die Gladbach-Fans auch nicht gerade anstachelt, Sympathien zu entwickeln. Dann natürlich, Dortmund kaufte in den vergangenen Jahren immer wieder wichtige und gute Spieler aus Gladbach weg, um sich zu entwickeln. Dann die Geschichte mit Marco Rose. Also sind einfach viele Dinge passiert. Auch dann die Sticheleien der Fans untereinander, dann die Frage natürlich, wer ist die wahre Borussia, wer ist die größere Borussia, wer ist überhaupt Borussia und all diese Dinge stehen ja da im Raum und deswegen glaube ich, sind die Gladbach-Fans inzwischen dann doch eher auf Seiten des großen Rivalen der 70er Jahre. Ich glaube, da hätte niemand dem FC Bayern die Meisterschaft gegönnt, aber da ging es ja auch darum, ob Gladbach oder Bayern die gewinnt, von daher wäre es ja auch absurd gewesen, sie den Bayern zu gönnen. Ja, und ich glaube, dass diese Rivalitäten zwischen den beiden Borussias wirklich dazu führen, dass man am Ende sagt, wenn es um Bayern und Dortmund geht, dann eben FC Bayern und jetzt der Faktor Jan Sommer auch noch dazukommt, weil er einfach eine sehr positive Figur für alle Gladbach-Fans ist und da werden, glaube ich, dann schon die Däumchen gedrückt.
Ja, er ist im Prinzip der Jupp Heynckes von 2013 im Champions League-Finale. Ja. Gibt dann ja immer Ex-Gladbacher, die ein Grund sind. Und ich glaube, in jener Zeit, als Dortmund da unter Klopp so weit oben war und wirklich auch fast Champions League-Sieger geworden wäre, hat es auch vielen Gladbacher nicht gefallen, dass so eine Art Bevormundung aus Dortmund kam, so nach dem Motto, also wer den Fußball liebt, der muss jetzt für den BVB sein, den Underdog, auch ein börsennotierter Verein mit einem Umsatz über 500 Millionen Euro. Nur die Nummer zwei in Deutschland, aber ja, immerhin das. Also ich glaube, das ist einigen damals auch sauer aufgestoßen. Und ja, dann war es eben auch eine Zeit, wo man sich dann öfter auch mal eben in Spitzenregionen der Tabelle getroffen hat. Es gab, glaube ich, sogar mal ein Duell Platz 1 gegen 2. Ja, und dementsprechend war es dann auch eine sportliche Rivalität. Das Borussia-Derby, so weit ist es ja auch nicht, wenn ich sehe, was sonst alles in Deutschland als Derby gefeiert wird. Ich denke, Gladbach und Dortmund sind ähnlich weit auseinander wie Hamburg und Bremen. Liegt halt viel dazwischen, anders als irgendwo anders in Deutschland. Aber ja, da steckt ganz schön viel drin. Und ja, wir freuen uns natürlich auf jedes Spiel, aber ich muss sagen, auf dieses am Samstag dann besonders.
Ja, abgesehen davon, du hast ja in Dortmund studiert, um das jetzt mal allen zu sagen. Der Sorgatz hat in Dortmund gelebt, aber hat sich dann nicht verdortmunderisieren lassen. Ich persönlich finde, das ist eins der schönsten Spiele in jeder Saison, weil eben zwei Mannschaften, jetzt mal ganz objektiv gesprochen, die gerne guten Fußball spielen an normalen Tagen aufeinandertreffen. Und das sind meistens auch gute Spiele. Wie gesagt, zuletzt immer wieder aber richtig zu Ungunsten der Gladbacher ausgegangen, aber trotzdem immer ein gutes fußballerisches Niveau. Und wenn es das dann jetzt am Samstag auch wieder geben wird, wie gesagt, du bist ja mit Hanna Gobrecht im Stadion, dann wäre es eine gute Sache. Und es wäre natürlich schön, wenn sich die Gladbacher da einigermaßen gut aus der Affäre ziehen. Und Yannick, ich überlasse dir jetzt als früherem Dortmunder gerne den ersten Tipp.
Kann ich zwei Tipps abgeben?
Kannst du auch.
Ich sage entweder 5-0 für Dortmund oder 1-1.
Das ist ja, jetzt hätte ich fast gesagt, jetzt hast du mir die Tipps noch weggenommen. Aber ich sage 3-0 für Dortmund wäre ein realistisches Ergebnis. Aber ich bin mal gespannt, ob Julian Weigel, der hat glaube ich schon was vor in Gladbach, ob der vielleicht in der Lage ist, die Mannschaft mit dem einen oder anderen da zu pushen und zu einem 1-0-Sieg der Gladbacher zu bringen. Aber realistisch ist ein 3-0 für Borussia Dortmund. Und da wird sich dann in Sachen Meisterschaft einfach noch nichts tun, da die Bayern dann auch gegen Schalke gewinnen. Und ja, Gladbach zieht sich mit einem 0-3 vergleichsweise zu den letzten Jahren gut noch aus der Atmosphäre.
Aus der Affäre, nicht aus der Atmosphäre. Dortmund zieht sich auch gut aus der Atmosphäre.
Ja, also aus der Atmosphäre ziehen wäre jetzt das Auflösen des gesamten Vereins, also aus der Affäre. Wir wollen keine große Affäre aus diesem freudschen Versprecher machen.
Völlig losgelöst von der Erde. So. Und ich würde sagen, dann haben wir
das war doch mal ein Schlusswort.
Das war ein wunderbares Schlusswort,
ja. Ich will noch ganz schnell auf das sportverbundene Vergnügen hinweisen, bei dem sich aus der Atmosphäre verziehen und wünsche allen dann schönen Fußball.
Ja, in die Stratosphäre. Gab es nicht mal Thomas Stratos bei Bielefeld?
Ja, den gab es auch. Also ich glaube,
bevor wir jetzt abheben und hier die Bodenhaftung verlieren, habt eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten. Bis dahin.
Tschö.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de